Willkommen zu einer neuen Folge von Forza, einem Fußballpodcast vom Blick. Mein Name ist Tobias Wedermann, Fußballchef vom Blick, und ich habe heute wieder den Florian Ratz im Podcaststudio. Sehr schön, bist du zurück. Fußballreporter vom Blick und aktuell vielleicht, und das sage ich ohne Häme oder Ironie, wo man mir ja dann immer unterstellt, wenn ich dich zum Sportjournalist des Jahres verkünde, aber der bestinformierte bestinformierteste Fußballjournalist über den skandinavischen Frauenfußball in der Schweiz.
Okay. Das ist vielleicht sogar möglich. Ich glaube, ich bin einer von, ich weiß nicht, ob es noch eine zweite, ich glaube, es könnte sein, dass noch einer aus der Westschweiz auch beide Matches von Finnland bis jetzt geschaut hat. Aber ich verfolge das finnische Team sehr eng, genau. Ja. Ich kann dir jetzt alles sagen, wie sie verschieben und wie sie spielen.
Wir haben ja das Format Forza Frauen Fußball, also Kolleginnen rund um Rebecca Spring, Moderatorin, und Lara Dickermann, die heute auch zu Gast ist, um den ganzen Schweizer einordnen. Darum wird das bei uns wahrscheinlich jetzt ein kleinerer Block, aber ich möchte gleich kurz starten mit dem, weil eben du das jetzt eng verfolgst, unterwegs gewesen bist bei den jeweiligen Spielen von der Schweizer Gegnerinnen. Und ja, gestern auch. Also ich habe doch das Gefühl, heute ist eine gewisse Euphorie im Land, auch bei Skeptikern von der Fußball-EM, wo alle schreiben, das hat jetzt eigentlich Spass gemacht und cool und kannst noch Tickets organisieren für Genf am Donnerstag. Wie hast du es jetzt so erlebt, die erste Woche?
Hey, ich habe, mein schönster Moment war gestern zu oben, um 8 vor 11 Uhr. Ich bin in Sitten gesehen um den Match, also irgendwie noch geschafft auf den Zug, der auf Basel gekommen ist, und bin im Zug gehockt und habe es auf dem Handy geschaut, und dann aber bin ich irgendwann gesehen, was gehakelt ist, und ich habe das 2-0 von der Alaia Pilgrim trotzdem mitbekommen, weil zwei kleine Mädchen tanzend durch den Wagen gerannt sind. 2-0, 2-0! Und das habe ich mega cool gefunden.
Schön.
Das sind so die Euro-Momente, die man ja eigentlich wollte haben. Und ich bin im ersten Spiel, wo ich vor der Schweizerin noch war, in Thun gewesen, und ich habe gefunden, Thun und Island-Finnland, das ist perfekt. Also kleines Städtli, noch beieinander alles. Das sind doch, ich würde sagen, es sind etwa je 3000 Finninnen und Isländerinnen dort gewesen. Und du merkst es in diesem Städtli, ja, es ist ein Eurospiel, es ist friedlich, aber alle haben ihre Liebli an und so. Und ich habe das sehr, sehr coole Atmosphäre gefunden. Und so fußballerisch finde ich jetzt, kommt so langsam rein. Also Norwegen, Island ist eine extrem unterhaltsame Partie gewesen. Wirklich. Und ich finde, die Finninnen, die shooten komplett anders, wie sie angekündigt worden sind. Die wollen heißen, ja, die stehen hinten rein und grätschen einfach alles weg und so. Die spielen fast Spanisch. Also das wird am Donnerstag richtig, richtig
heißer Tanz.
Ja, also, und ich glaube, auch nochmal ganz ein anderer Match. Mhm. Also, wir haben im ersten Spiel die Schweizerinnen, die Norwegerinnen gehabt, die auch gegen Finnland einfach nicht gut sind und trotzdem 2-1 gewinnen, weil sie einfach irgendwie der Messi vom Frauenfußball auf dem rechten Flügel haben, mit der Caroline Graham Hansen, wo dann einfach gibt schon den Ball, gibt so zwei Goal. Und jetzt hat es den Fight gehabt gegen Island, wo die Lia Welt ja so schön erklärt hat nach dem Match. Ist ja klar, dass es ein hässliches Spiel gibt. So muss man halt den Ball weit hauen und sie machen es auch und sieht nicht gut aus. Und jetzt Finnland kommt nochmal ganz ein anderer Match. Und die spielen wirklich, ich habe mal im Titel geschrieben, ich nenne sie jetzt nur noch die Spanierinnen vom Norden. Die spielen wirklich so einen Positionsfußball mit ganz vielen Rotationen. In der zweiten Halbzeit hinterste Finnin 15 Meter in der Platzhälfte von der Norwegerinnen drin. Viel spannender eigentlich als England shootet, spannender auch als Deutschland geshootet hat oder so. Aber halt individuell, ja, es ist ein kleines Land. Also von dem her, die Schweizerinnen haben eine gute Chance, aber das wird spannend.
Ja. Ja, also ich habe logischerweise viel im Fernsehen geschaut jetzt. Die Französinnen haben mir sehr Spass gemacht gegen England im Letzigen, und auch da Ausverkaufssetzungen gibt es ja sonst fast nur bei Weltklasse Zürich. Und was ich bin im Stadion gewesen, im ersten Spiel, aber wirklich so ein bisschen als Fan. Bin auf der Gegentribüne gewesen, bin mit einem sehr guten Kollegen von mir dort gewesen, wir haben uns ein paar Bierchen gegönnt und sind einfach so, haben das Spiel so ein bisschen genossen, was ja auch wieder mal cool ist, weil
aus diesen aufgeschnittenen Bierbüchsen.
Ja, was ich grossartig finde, weil dann viel, ein Bier ist geschmacklich dann besser als im Plastikbecher.
Das stimmt, ja.
Und eben, ich kann ja dann nicht mehr oft in meinem Leben irgendwie gross als sozusagen als Fan oder einfach das Fußballspiel geniessen. Ich habe gewusst, ihr macht einen super Job. Wir sind irgendwie zu viert im Stadion gewesen. Und ich habe das einfach ein bisschen geniessen und ich habe das wirklich eigentlich sehr unterhaltsam gefunden, stimmig top. Dann aus meiner Sicht ein bisschen unnötig verloren. Zum Teil dann auch gedacht, was so, ja, gewisse Überlegungen auch von der Trainerin nicht so können nachvollziehen von der Pia Sundhag. Aber es hat wirklich Spass gemacht und wirklich, ich finde auch, es ist wirklich eine grosse Werbung für den Frauenfußball aktuell, was gerade passiert in der Schweiz. Wirklich sehr viel, wo logischerweise vielleicht auch findet, es wird aktuell zu viel über Frauenfußball berichtet, man kommt gar nicht mehr drum herum. Aber hat gestern, wie ich schon gesagt habe, sehr viel, wo wir geschrieben haben, du bist ja gleich noch spannend und so und du Dunstig und ja, aber Viertelfinale dann wahrscheinlich gegen Spanien, dann wird es ja sehr schwierig. Also es hat gestern schon etwas passiert in der Schweiz, habe ich das Gefühl. Kurzfristig zumindest.
Ja, und ich muss schon auch sagen, also wir sind ja auch recht kritisch gewesen gegenüber der Pia Sundhage vor dem Turnierstart. Und sie hat auch kritische Stimmen gegeben aus dem Team raus. Also wir haben das nicht einfach so aus dem, also unsere Reporter haben das nicht einfach aus dem Blauen rausgeschrieben. Und ich habe ja dort bevor es gestartet ist, gesagt, ja, wenn man es positiv schaut, vielleicht hat die Pia Sundhage einfach das Gefühl, das Team ist ein bisschen zu lieb. Und man muss ein bisschen irgendwie provozieren und man muss bissen. Und ich meine jetzt gestern das Island-Spiel, also dass so viele Nicklichkeiten, kleine Fouls, Unterbrechungen. Ich glaube, wenn du da nicht eine gewisse Widerstandskraft dir antrainiert hast, dass du das alles irgendwie weglässt und einfach sagst, wir müssen jetzt einfach weiter dagegenhalten, dann wäre das nicht gut rausgekommen. Und was man ja auch vorgeworfen hat, man hat kein zweites System, man wechselt nicht. Und zack, gestern wechselt sie. Ja. Und es funktioniert. Also, und
mit dem Spiel.
Mit dem Spiel, ja. Genau. Also sie stellt 5er-Kette, nachher stellt sie um 4er-Kette und nachher 3er-Kette und es funktioniert. Und du hast mehrere 18-, 19-Jährige auf dem Platz, wo shooten, wie wenn sie das die ganze Zeit wieder machen vor so vielen Fans. Und ja, dass das jetzt nicht irgendwie in Finale reinlenkt.
Wer weiß,
ist wahrscheinlich eben mit Spanien schon nicht so schlecht. Aber es ist mega wichtig, einfach, dass sie sicher bis zum letzten Spiel um den Viertelfinalplatz kämpfen, oder? Und auch der Verlauf von diesem Spiel ist so toll. Also, dass sie die erste Halbzeit gegen Norwegen, wenn sie das Spiel noch gewinnen, dass die so toll gewesen ist, dass sich eigentlich alle nur an die mögen erinnern.
Ja.
Gesagt, oder? Weil alle denken, oh, schwierig, keine Match mehr gewonnen und so. Und dann rollst du so gegen das Team. Und das ist so das Nervenspiel, wo bis am Schluss da irgendwie das 2-0 erst ganz am Schluss und wirklich so mit. Ja, ich finde, das ist emotional wichtig. Und das ist ja das, was der Fußball ausmacht. Du kannst ja ein super Spiel haben, das technisch, taktisch hervorragend ist. Aber wenn es dich nicht berührt, ist es wie egal.
Ja.
Und die zwei Spiele haben die Menschen berührt. So wie sie gelaufen sind, so wie die Spielerinnen sich gegeben haben. Und ja, das ist cool.
Das Liebste sind es aber zum Teil immer noch, habe ich gestern gefunden. Zum Beispiel Noel Maritz, wo mir ja sehr Sergio Ramos-Vibes gibt ab und zu. Sehr im positiven Sinn natürlich. Wo irgendwie, glaube ich, von einer Isländerin so einen Oberschenkel gekickt wird. Also bei den Männern wäre das sterbende Schwan und wahrscheinlich wahr und rote Karte. Und dort steht man dann halt einfach auf und gibt sich ein paar Worte mit und dann geht es weiter. Kann man positiv sehen, aber man hätte auch ein bisschen etwas draus können machen.
Ich habe gestern noch mit zwei Finninnen kurz geredet nach dem Match und das ist dann auch so, also es ist wirklich grossartig. Dann machst du so deine Reporter fragen, damit du so ein bisschen Reaktionen bekommst, oder? Und dann sagst du, ja, jetzt am Donnerstag können da die Party-Crusher sein. Und dann hat sich die Verteidigerin von Finnland hat sich dann so wirklich so sekundenlang überlegt, dass es eigentlich wirklich schade ist, so, wenn sie jetzt müssen die Schweizerinnen raushauen. Und dann sagt sie, ja, man hat schon gern, dass es allen gut geht. Aber ja, am Donnerstag habe ich jetzt halt das Finnland-Shirt an. Also ich habe eigentlich schon praktisch präventiv entschuldigt dafür, falls sie dann die Schweizerinnen raushauen.
Ja, sie hätten dann einfach müssen unentschieden spielen. Gestern.
Ja, war möglich gewesen.
Ja, wenn ihr mehr dazu möchtet hören, wie schon gesagt, Forza Frauen Fußball findet ihr auch auf allen Podcast-Plattformen mit noch viel mehr Expertise als von dir und von mir, wenn ich das so darf sagen.
Ja, sicher.
Mir zumindest. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir zu deinem anderen Besuch, wo du letzte Woche noch hast. Du bist auf der Suche nach den Engländerinnen in Zürich, bist du auf GC gestossen.
Ja, genau. Das ist gut, dass wir haben ja so heute Morgen überlegt, hey, wir haben uns fast gar nicht mehr gesehen, ja. Oder? Ich habe auch gar keine Arbeitsbeweise mehr abgegeben beim Tobi. Also ich hoffe, dass er einfach am Ende Monat das da durchstempelt. Über was wir eigentlich so können reden. Ja, GC hat tatsächlich ein öffentliches Training gemacht. Und hat der Gerald Scheiblehner angestellt, der Trainer, der neu ist. Und ich muss sagen, coole Socken.
Ja.
Ob er ein guter Trainer ist, das kann ich noch nicht beurteilen. Man hat aus Österreich, das, was ich gehört habe, passt alles so extrem auf das, was er bei GC wird müssen machen. Er hat dort wirklich mit einem Mini-Budget ein Team zuerst in der höchsten Liga, also sie sind aufgestiegen, nachher mit einem Mini-Budget die in der ersten Liga gehalten, in der Bundesliga, und nachher sogar die Finalrunde erreicht in der zweiten Saison. Und einfach ein guter Typ.
Ja, also ich glaube, bis jetzt all die Vorschusslorbeeren, die er eigentlich schon seit dem November hat, sowohl menschlich wie auch fußballerisch, also was ich auch so höre, Trainings haben Hand und Fuß. Man versucht, gewisse Konzepte auszuarbeiten für die neue Saison, Stärken von gewissen Spielern irgendwie zu sehen und richtig zu nutzen. Was ich ja ehrlicherweise die letzten zwei Jahre nicht gross gehört habe, aus den GC-Trainings. Und das ist schon mal, dort ist, glaube ich, wirklich, packt er die richtigen Schrauben an. Und ja, menschlich habe ich wirklich das Gefühl, auch wenn ich dein Video gesehen habe und so ein bisschen die Antwort von deinem Interview, das du gemacht hast, steht im Training. Ja, so ein bisschen das, was man coolerweise auch können erwarten konnte, was er wirklich, ja, wie er halt ist.
Ja, ich habe wirklich, also noch schnell zum Sportlichen, also mega spannend gefunden, dass mir jemand dann erzählt hat, wo sie aufgestiegen sind mit Blau-Weiss Linz in dieser Aufstiegssaison, dass er dort wirklich so der RB Leipzig, Salzburg Fußball hätte spielen, wo ja der Alain Sutter hätte wollen, also sehr aggressiv, gegen Pressing, gegen Führen, schnell. Und dass er das auch probiert hat nach dem Aufstieg in der Bundesliga, und dass sie grausam auf die Schnauze gefallen sind damit, und dass er das dann geändert hat und relativ schnell, also das haben mir mehrere Journalisten gesagt, so Systemumstellungen irgendwie haben bei ihm immer recht schnell funktioniert, geklappt, also er scheint da gute Anspruch zu finden, vielleicht auch einfache Strukturen zu shooten, wo die Spieler relativ schnell können umsetzen, und das macht ihn natürlich schon spannend für einen Club wie GC, oder? Wenn du das Gefühl hast, okay, das ist ein Trainer, der hat eben nicht nur ein Werkzeugkästchen dabei, sondern zwei. Und kann eben jetzt schauen, auch vielleicht, was passt zu welchem Match in dieser Liga, wo dann kommt. Und eben, er ist einfach einer, der hat müssen mit diesen Spielern arbeiten, die er bekommen konnte. Er hat gesagt, ja, als Blau-Weiss Linz, da hast du nicht die Spieler, wo du willst, also wo alle anderen auch wollen, die bekommst du nicht. Also du musst eigentlich Spieler suchen, die vielleicht irgendwie noch immer eine schlechte Phase haben, wo vielleicht Mais haben mit dem Trainer, die sich nicht wohlfühlen.
Eins zu eins das, was Alain Sutter gesagt hat, oder was kommt.
Genau. Und ja, also ich bin gespannt, wie sie dann werden auftreten. Und eben, ich mag es halt einfach, wenn ein Trainer so eine gewisse Eigenironie mitbringt oder so ein bisschen das Gefühl vermittelt, das ist jetzt nicht alles Tod und Leben, das ist schon wichtig, aber ich bin mir auch bewusst, er hat einmal gesagt, ja, es ist halt ein bisschen Zirkus, also das ganze Spiel da, und das ist ja okay. Und sehr lustig ist gesehen, dass er gesagt hat, ja, Schweiz und Österreich, der Unterschied ist eigentlich nicht so gross, oder? Berge, gute Skifahrer und auch gute Fußballer und so. Aber so, wenn man zum Nachtessen ausging in Zürich, da hat man das Gefühl, man wüsste nicht genau, ob man die Miete noch zahlen kann, Ende Monat. Und er hat aber die Lösung gefunden. Er und sein Co-Trainer haben die letzten zwei Nächte Vollkornbrot und Käse gegessen im Hotel. Das ist einfach grossartig. Finde ich super.
Ja, hat er vielleicht beim Lohn ein bisschen zu wenig gut verhandelt im Nachhinein, meinst du? Ich habe mir noch überlegt, da kannst du mir vielleicht deine Gedanken noch mitteilen. Der Trainer ist ja eigentlich schon bei Stefan Schwarz und Harald Gärtner absolut Pole Position gewesen im November irgendwann. Und jetzt ist es dann eigentlich, oder wenn man immer von Egos redet, innerhalb von den Clubs, und die gibt's ja bei allen, habe ich das Gefühl, bei GC in der Vergangenheit sehr intensiv ausgelebt worden, dann ist das ja jetzt eigentlich ein Trainer, nicht am Alain Sutter sind Trainer, Oder es kann ja sein, dass die sich jetzt kennengelernt haben und eben Herr Scheiblinner hat ja dort von Anfang an, glaube ich, schon alle Dossiers über alle Spieler gehabt. Da sind jetzt natürlich 13 oder so weg. Aber der wird ja immer noch sich sehr damit auseinandergesetzt haben und überzogen haben in diesen Gesprächen offensichtlich. Aber hast du das Gefühl, dass das kann noch irgendwie, wenn die Saison dann ein bisschen läuft, so politisch und auch unsicher das ganze Konstrukt ein bisschen mit Red and Gold, LA, Harald Gärtner, wie das alles funktioniert, meinst du, man kann noch irgendeinen Einfluss haben? Oder ist es ein Zeichen, dass der Alain Sutter seine Favoritenposition nicht hat können, oder seinen Favorit nicht hat können auf die Position installieren?
Also die Geschichte von dieser Unterschrift ist ja schon spannend. Dass wir ja, wo wir umeinander suchen, dass du mir schnell mal geschrieben hast, du, Scheiblehner ist wieder auf der Liste. Und dass dann auch Leute in Österreich, die noch dran sind, gesagt haben, ja, da hat es wieder Gespräche gegeben. Und dann aber in der Mitte der Woche klar war, und das hat auch der Scheiblehner in Österreich gesagt, er hat es jetzt auch in Zürich nicht gerade so direkt gesagt, aber zumindest nicht abgestritten, dass ihm abgesagt worden ist. Mhm. Und aus Österreich hat es geheissen, weil der Alain Sutter ihm erklärt hat, er will einen ablösefreien Trainer holen. Und er hat sich, also man ist sich mit dem eigentlich einig. So. Und dann ist er in die Ferien mit seiner Familie, weil er hat das jetzt auch in Zürich gesagt, weil er denkt, ja gut, jetzt ist es durch, ich bleibe in Linz, dann nutzen wir noch die paar Tage bis zum Trainingsstart, gehen wir in die Ferien. Und am Samstag zu oben, in der Ferien, hat er wieder den Anruf bekommen vom Alain Sutter, du jetzt doch. Und dann hat er gesagt, er hätte sich da gar nicht zweimal überlegen müssen. Er sei gar nicht beleidigt oder so.
Was haben wir da für ihn spricht?
Genau, er hat gesagt, ja, also er sei ja in Österreich tätig gewesen und Alain Sutter sei in der Schweiz tätig gewesen und dass jetzt Alain Sutter nicht alles über ihn weiss und dass man da vielleicht einmal muss reden und sich vielleicht muss informieren, das sei für ihn völlig logisch. Und er hat gesagt, ja, und schlussendlich ist halt das Ganze dann immer ein bisschen ein Zirkus und man schreibt das und zählt und so. Aber also, es muss da irgendjemand in der Mitte scheint ein anderer Trainer in der Pole Position gesehen zu sein und dann ist etwas passiert. Und was da passiert ist, weiß ich nicht. Und jetzt kann man aber sagen, gut, dann hat der Scheiblehner nachher der Alain Sutter offensichtlich so fest überzeugt, dass er ihn dann trotzdem, oder? Vielleicht ist er zeitdämpft abgelaufen und man hätte ihn irgendwann mal einen Trainer anstellen. Das wäre die schlechtere Variante. Ja. Aber ich habe so das Gefühl von der Fähigkeiten, von der Kommunikation vom Scheiblehner, dass er wahrscheinlich schon schafft, wahrscheinlich mit dem Alain Sutter so zu kommunizieren, dass die auf eine gemeinsame Basis kommen. Und er hat jetzt auch nicht gesagt, ja, ich fordere noch drei Mittelfeldspieler und zwei Stürmer, sondern
was er ja eigentlich müsste.
Was er eigentlich müsste, wenn man so das Kader anschaut. Ja. Also von dem her, und eben das ganze Konstrukt, eben, das ist ja, wie viel schwätzt noch der Nachwuchs von Bayern München mit? Wer ist da genau jetzt am Zügel? Schlussendlich muss das Team funktionieren. Was auch schon gehabt hat in Österreich, ist natürlich ein Vorstand und ein Sportdirektor. Das sind, glaube ich, drei Leute, die den Club geführt haben. Mhm. Auch als Trainer, dann ein Sportdirektor und ein Geschäftsführer. Die sind sehr eng gewesen, also so wie in St. Gallen so früher noch. Und die haben ihm schon auch Zeit gegeben. Also da hätte er mal 9 Match Misserfolg haben und er ist nicht gerade geflogen, oder? Also und das müsste man wahrscheinlich jetzt bei GC schon auch durchziehen.
Gut, ich hoffe jetzt mal nicht, dass da mit 9 Match Misserfolg in der Saison gestartet wird, aber es ist alles möglich. Was ich höre, Alain Sutter ist recht am Aufräumen und auch Personalien bis so Leute, die auf dem Campus arbeiten, die sie die und die in dem Internat arbeiten, wo ja, vielleicht eher eine gewisse Sicht hat, dass noch frischer Wind rein muss oder den Hintergrund kann ich nicht zum Teil. Wo man aber doch relativ konsequent am Schauen ist und wo man Sachen optimieren, neu besetzen, hat eine klare Vorstellung auch, was für Leute das er möchte, glaube um sich haben, wo er möchte in den U-Mannschaften haben. Je nach Betroffenheit natürlich wahrscheinlich eher unschöne Sachen, zum Teil wirklich langjährige MitarbeiterInnen. Aber ja, man hat zumindest das Gefühl, das ist jemand, der eine klare Philosophie anpackt. Bis es dann rauskommt, werden wir alle sehen. Aber es ist ja, er ist immerhin recht fleissig unterwegs am Arbeiten aktuell, so wie man es gehört. Bei den Spielern weiss ich es jetzt noch nicht so. U18-Spieler von Inter Mailand und U23 und U21-Spieler von Monza sind die Verpflichtungen von letzter Woche. Da muss ja wahrscheinlich, ich weiss nicht, wie du das Training beobachtet hast, ob es dort auch, weißt, von dieser U21-Mannschaft, die fast in die Promotions League aufgestiegen ist, ob dort wirklich der eine oder andere darf hochkommen, kann hochkommen. Ich weiss nicht, was du dort für einen Eindruck bekommen hast.
Gar keine. Es ist ein Erholungstraining gewesen. Wir haben dann mal erzählt, wie viele Spieler auf dem Platz sind. Es sind relativ wenig gewesen. Dann hat es geheißen, oh nein, die Hälfte, glaubst du, etwa ca. ist noch im Kraftraum oder so. Wir haben gesagt, ja, also so mit 14, 16, die Saison tunkt mir jetzt doch ein bisschen am knappen Rand. Ich kann dir das gerade nichts zu diesen Spielern sagen.
Ja, also ich kann heute, ich hoffe, ich darf das erzählen, mal schauen, wie denn das Wording ist, wenn das Interview publiziert wird, aber ich habe heute mit dem Pai-Team Kasami geredet, wo ja jetzt den Vertrag mit Sion aufgelöst hat. Ich glaube, auch ein bisschen eine unglückliche Situation gewesen. Konstantin, sie haben ihn wollen zurückholen von Sampdoria Genua, wo er ja dort dann frei geworden ist. Und der Trainer, der Didi Tolo, hat aber, glaube ich, nicht wahnsinnig viel auf der Verpflichtung gehalten. Dann bist du natürlich als Spieler, schwierige Situation.
Wobei der Konstantin ja nach dem Saisonende im Walliser Lokalfernsehen und dann erzählt hat, Heike Mtolo gesagt, ja, der Kasami, der braucht mindestens so und so viele Monate, bis er wieder fit ist und der Tolo Heike unbedingt will einsetzen. Ja. Nachher ist es bach abgegangen, aber ja.
Du, vielleicht ist auf jeden Fall, auf was ich raus will, er hat dann irgendwann so ein bisschen über GC angefangen zu reden. Ich glaube, da hat es auch das ein oder andere Gespräch gegeben in der letzten Saison. Und er hat dann so gefunden, ja, es kommen da schon Erinnerungen raus, auf, wenn er an GC denke, er sagt auch, ein gutes Verhältnis zum Amir Abashi, er könnte ja dort auch ein bisschen mit seinen, glaube 33 Jahren ein bisschen unterstützen. Also, er hat jetzt noch nicht das ganz grosse Bewerbungsschreiben aufgesetzt, via mich, aber er hat schon so getönt, er wäre eigentlich ein Spieler, wo, ja, es ist ja dann auch ein bisschen ein Heimkommen, oder er sieht jetzt auch, wie andere zurückkommen, Steven Zuber, Cerdan Shaqiri und so weiter. Und ich glaube, der wäre schon noch einer, wo ich jetzt ehrlicherweise auch noch wieder sehen bei GC. Oder passt ja in das Profil, wo vorher, und sie können ja nicht nur U20-Spieler verpflichten.
Ja, bei ihm gilt halt noch mehr wie beim Cerdan, dass er muss fit sein. Mhm. Also, weil er dann stehend kügeln, Beide im Kasami, das ist nicht seine Stärke. Oder er kommt über die Physis. Also er hat gute Technik und so alles, aber er ist einer immer gesehen, der über die Physis gekommen ist, über den Zupf, den er hatte, über die Aggressivität. Und ich habe nicht viel gesehen seitdem, aber ich glaube, ich habe den ersten Match gesehen, wo er eingewechselt worden ist, wo ich dachte, hui. Ja. Also, schwierig, aber das ist ganz am Anfang gesehen. Vielleicht ist er jetzt fitter. Aber da musst du dir, glaube ich, so als GC schon, also das ist natürlich, es ist ein erfahrener Spieler, ist einer, der, wenn er das noch bringt, wo wir uns noch mögen daran erinnern, ist er super. Aber ich glaube, da musst du wirklich ganz sicher sein, dass er physisch wieder auf das Level kommt, das er braucht, oder dass er schon dort ist. Und dann musst du wahrscheinlich irgendwie, sonst musst du irgendeine Notfallklausel oder so reinmachen. Also man sagt, du, wenn wir sehen, nach einem halben Jahr, das geht nicht, dann.
Oder leistungsbezogener Vertrag, irgendwie so.
Ja, aber ich meine, als Figur natürlich. Also, es ist so lustig gewesen. Im öffentlichen Training haben wir noch gesagt, ja, können wir dann noch mit dem Amir reden? Und dann hat es gesagt, nein. Alain Sutter hat gesagt, der Amir darf heute nicht reden. Und ich habe dann so geschrieben, ja, hypothetisch, wenn man da Amir so einfach so getroffen hat auf dem Campus und dann einfach gefragt hat vorher, wie es denn so geht, haben wir ganz viele nette Sachen gehört über den Trainer und auch über die jungen Spieler. Aber er darf es dann nicht öffentlich sagen und dann so, warum nicht? Ja, der Alain hat gesagt, er ist letzte Saison viel im Rampenlicht gestanden, der ganze Druck und so, und jetzt müssen jetzt mal andere. Und dann stellt man den Saulo den Kali an. Saulo ist sicher sehr nett. Er hat dir das können wahrscheinlich auf 15 Sprachen machen. Was du dann erfahren hast, hat es nicht in viele Zeitungen reingebracht. Ich weiss jetzt nicht, ob das Gesicht ist oder so, aber das müssen sie vielleicht.
Wer werden sonst noch?
Ja, dann hättest du Alain Arrigoni können anstellen zum Beispiel. Du bist immerhin zurückgekommen zu GC.
Absolut. Arrigoni, Hammel,
ja, und nachher Mucci. Ja, Mucci. Ich hätte Mucci angestellt, ehrlich gesagt. Aber ja, egal. Also, man probiert da auf jeden Fall. Das ist ja richtig, dass man feststellt, irgendwann mit 40 tritt der Amir dann wahrscheinlich zurück und dann bis dann solltest du dann jemanden haben.
Ja.
Wird vielleicht der Pai-Team, wo ja auch noch lustige Interviews gibt im Schnitt, wird vielleicht noch passen.
Ja, und also, gell, Schweiz, Italien, Berlin, EM letztes Jahr, hat mich italienische Journalist gefragt, wieso das dann nicht aufgeboten ist. Er hat gesagt, mit Abstand einer der besten Spieler in der Serie B.
Okay,
und gut, Serie B muss ja dann eigentlich langen für die Super League, finde ich.
Ja, ja, also Iverdun hat irgendwie aus der dritten, vierten Leute geholt, wo man denkt, oh, die shooten aber gar nicht so schlecht.
Ja. Gut, wir sind schon wieder sehr
Wahnsinn.
Bei GC.
Du bist beim FCB gesehen. Jetzt machen wir es so lustig. Oder du als Zürcher befragst mich zu GC.
Ja.
Du weißt aber viel mehr als ich. Aber es ist immer schön, wie du mir trotzdem das Gefühl gibst, dass ich mehr weiss über GC. Und jetzt frage ich dich über den FCB und ich habe keine Ahnung über den FCB. Die sind im Trainingslager gewesen und du bist auch gesehen.
Die sind im Trainingslager gewesen in Schrunz und haben unter anderem eine Medienrunde mit dem Cerdan Shaqiri, mit dem Dani Stucki, mit dem Ludovic Manier, wo aber nicht ich gewesen bin, sondern ein Teamkollege von uns. Und ich habe noch dürfen ein einzelnes Interview machen mit Albi Ayeti und dem Tome Schmid, also sie zusammen. Sehr cool rausgekommen, finde ich. Wird man dann aber wahrscheinlich erst kurz vor Saison
können lesen. Ich will sagen, das ist nicht erschienen. Nein. Das habe ich nicht gelesen.
Aber ich finde, also ich muss ja sagen, ich war ja in dem Belek bei IB und bin nachher recht euphorisiert zurückgekommen.
Ich mag mich noch gut erinnern.
Darum muss ich jetzt aufpassen. Aber was ich gesehen habe, muss man sich schon Sorgen machen, glaube ich, in der Liga. Also,
gerade so.
Okay. Ludovic Manier, sehr, sehr heiß, kommunikativ, bringt ihn, glaube ich, wenn man so zwischen den Zielen kann lesen kann, nicht, dass man gegen den Fabio Celestini nachtritt, aber so das Kommunikative, auch ein bisschen der Witz, das bringt das sehr gut an. Ich glaube, das haben schon x Leute auch über den Ludovic Manier gesagt. Ich kann mit dir am Morgentisch Spässli machen und so ein bisschen kollegial sein und schafft den Switch sehr gut ins Autoritäre fordernde im Training und dann geht es zum Mittagessen wieder zurück. Und ich glaube, das Kommunikative, die Stimmung in dem Club, du merkst richtig, also die sind jetzt auch nicht gesättigt von irgendwie Double 4 und verkatert von zu viel Party, sondern die reden alle nur über Champions League, über Titelverteidigung, dass sie sich mit dem Klaren sind, dass es nächste Saison unter Umstand kann heissen, Mittwoch Bernabeu, Samstag Schützenwiese, wie man das angeht, wie man rotiert, wie man jetzt schon mehr fordert von den jungen Spielern, weil die ja werden die Chance bekommen in der Rotation. Keiner will weg, dass Spieler weg wollen oder werden gehen, ist wie klar. Ich weiss nicht, ob Traoré und beide können halten, wäre ein kleines Wunder. Ich glaube, das Ziel wäre es, aber wahrscheinlich unrealistisch. Anton Kade würde, glaube ich, gerne noch gehen. Aber so ein bisschen die Dynamik, das, was man sieht, auch wie fest die Trainings, die ich schauen durfte, also sehr, sehr viel nur offensiv und Gegenpressing und drei Flügel und die Außenverteidiger mit den Flügeln zusammen und so. Also,
drei Flügel? Was sind die drei?
Zwei Flügel, sorry. Okay. Zwei Flügel und zwei Außenverteidiger. Es hat sehr Spass gemacht, dort denen zuzuschauen, so ein bisschen das mitzuerleben. Also, ja. Irgendwie hat es so ein sehr, sehr, sehr positiven Vibe dort.
Was ich noch spannend gefunden habe, ist, in dem Stück, wo du mit Daniel Stucki gemacht hast, wo es um den Metinho gegangen ist, wo ja ein teurer Spieler ist, man ist da immer noch so, also die Preisvorstellungen sind, glaube ich, leicht unterschiedlich. Es ist ein bisschen so, stell mir vor, so ist ein bisschen David Degen, wenn er will, die Miete fürs Stadion gerade wieder nicht zahlen, man ist irgendwie so in dem Bereich drin. Aber dass der Daniel Stucki sagt, der Spieler will eigentlich gern bleiben und sie Berater würde eigentlich auch gern, dass er bleibt. Das nehme ich jetzt ein Stück mal ab, er ist jetzt nicht so das, der liegende Pokerface-Typ, oder? Das tut mir schon ein rechter Wandel zum FCB noch vor einem Jahr, wo man eigentlich, wenn man bei drei hätte können weg sein, ist man eigentlich bei zwei schon weggesprungen, wenn man irgendein Angebot gehabt. Also, dass der durch den Titel und halt schon, die Qualifikationsmöglichkeit zur Champions League, dass sich einfach etwas wahnsinnig verändert in einem Club innen, dass du plötzlich wieder eine Strahlkraft hast, eine Anziehungskraft hast, Spieler das Gefühl haben, da gibt es eine Möglichkeit, mehr auf ganz, ganz hohem Niveau zu präsentieren. Das ist das eine. Und das andere, dass die Spieler wirklich daran glauben, was der Club ja wahrscheinlich immer gesagt hat, ja, wir wollen etwas mit dir aufbauen, das soll etwas entstehen, oder? Mhm. Aber es ist halt in dem Moment, wo du den Titel holst, ist etwas entstanden und dann willst du vielleicht eher wieder dort bleiben. Und ich glaube, das ist auch nochmal etwas, was für die Konkurrenz schwierig ist, oder? Der FCB ist bereit, viel Geld zum Teil, also für Schweizer Verhältnis, viel Geld in die Hand zu nehmen für einzelne Spieler. Und du hast jetzt den Anknüpfungspunkt wieder. Und das ist ja so ein bisschen das, was jetzt IB, oder, wenn man sagt, IB hat immer ein bisschen knüspelt, so, lieber ein bisschen aufs Budget geschaut, Budgettransfers gemacht. Also von dem her spannend. Ich meine, ich würde es ja jetzt der Meisterschaft gönnen, dass es zumindest zwei Teams hat, die vorne sich so richtig, also dass IB auch ein bisschen im Saft zurückkommt.
Also der Scheck hat, glaube ich, gesagt, er wünscht sich einen Meisterkampf bis zum Schluss mit vier Mannschaften.
Mit vier gerade? Ja. Okay.
Weißt du, ja, Lugano hat er, ja. Sieht er noch in der Lotterie. IB. Und beim Vierten war es sich so ein bisschen unsicher gewesen, wie FCZ könnte die Saison starten. Lausanne ist ein bisschen unberechenbar. Peter Zeidler, Genf. Ja. St. Gallen hat auch immer Phasen, wo sie auch mal wieder vorne angreifen können.
Aber das einzige Team, das regelmäßig in der Top 3 war in den letzten paar Jahren, das hat er nicht genannt. Nebst IB. Servette.
Wohl?
Ah.
Nochmal? Okay.
Ah.
Habe ich es vorher nicht
erzählt? Nein, oder ich habe es nicht gesehen. Ich habe gesehen, du hast gesehen, wir schwätzen über Liebling. Ich so, wow, jetzt habe ich mir irgendwie...
Ich habe nachher auch erst gemerkt, es sind erst drei Liebling. Aber heute Morgen war eben das Thema, FCZ, neue FCZ-Liebling.
Okay. Ich habe nur festgestellt, Servette shootet, das ist Spanien.
Servette hat...
Rot und Gel.
Ja.
Das sind doch die alten Spanier. Also das Servette-Liebling, das ich
angeschaut habe? Nein.
Nicht?
Das eine ist weiß und das andere ist rot.
Mit gelben Streifen.
Ist das so?
Ja, ich glaube, im Fall schon.
Ich bin nur geflasht vom Auswärtsliebli. Ich finde das Auswärtsliebli sehr, sehr schön.
Carlos schneidet es rein in unser Video. Machen wir so ein Zeug? Können wir machen. Carlos sagt, wir können das machen.
Gut.
Dann seht ihr, ob ich jetzt völlig...
Nein, es kann gut sein.
Ich habe nicht so viel geschlafen heute in der Nacht, muss ich zugeben. Also es ist gut möglich, dass ich irgendwie so geschaut habe.
Ja, das FCZ ist blau mit gel.
Mhm.
So ein bisschen HCD.
Hey, ich tue mich zu diesen... Trikot, ich darf mich nicht mehr äußern, weil ich bin wirklich zu alt, ich bin drüber, ich sehe es an meiner 19-Jährigen, ich habe keinen Plan. Also ich habe zum Beispiel das Gefühl
gehabt... Stil kennt kein Alter.
Ja, aber das schon, das ist ja Trend, das ist ja nicht Stil. Stil ist ja zeitlos und das sind ja Trends bei den Fußball-Liebeln. Ich habe gedacht bei den Frauen, Euro, ich weiss, welches Liebling aus ihr wird gefallen und ich bin voll daneben gelegen natürlich. Und sie hat zum Beispiel die schwedischen Trikots, findet sie super, an der Frau Euro, und das ist so verblichen, die beide Farben, die sie haben. Und das dunkelt mir jetzt, es ist jetzt nicht so weit weg von der, also es ist anders, aber so von der Anmutung her habe ich das Gefühl, es geht so in das Auswärtstrikot vom FCZ.
Also, Jerdan Shaqiri hat gesagt, dass das Liebling Unklapp in den nächsten zwei Tagen vom FC Basel, es sei nicht mehr so verrückt mit Flammen, aber es sei ein schönes. Kann man schon mal spoilern. Zurück zu Metinho. 5 Millionen ist, glaube ich, das, wo City Group gezahlt hat für ihn, um ihn nachher bei Troyes parkieren, wo er gerade bis heute gar nicht gespielt hat. Und wahrscheinlich wird Basel weniger als das zahlen. Also wenn ich so 1+1 zusammenzähle, weil er sagt, der Dani Stucki sagt so ein bisschen, sie möchten keinen Verlust machen, City, logischerweise, aber sie haben ja jetzt im letzten halben Jahr auch dazu beigetragen, dass der Wert wieder gesteigert worden sei von dem Spieler. Und ich glaube einfach, was neben dem Europa-Aussichten und dem Titel und so, das Gütesiegel FC Basel, wo du, ich meine, ich habe ja auch noch Geschichte gemacht, was alles könnte da Einnahmen rein, also Endoi, der Diouf von Lens, der Chegrova von Lille, wo könnte gehen, der Bari, der jetzt für 40 Millionen zu Everton geht, wer haben wir noch?
Ich höre dir andächtig zu, mein Hirn ist ja wirklich so das Rauschen von der Klimaanlage, was es nicht hätte.
Ja, Aftulau, 8 Millionen. Also, es sind, der FCB tut den Spieler keinen Stein in den Weg legen. Was, glaube ich, auch schon für, man weiss, wenn ein gutes Angebot, marktgerechtes Angebot kommt von einer Chance, die der Spieler gerne möchte packen, dann lässt man sie gehen.
Auch das, ein markanter Unterschied zu IB, oder? In den letzten Jahren.
Ja, wobei dort ja dann darüber gestritten wird, ob es marktgerecht war oder nicht. In der Vergangenheit bei Fasis und in Samis und Zeug und Sachen. Aber ja, also ich glaube, die haben auch wirklich schon für also ich habe Dani Stucker gefragt, ob man sich mal Sorgen gemacht hat, ob der Jadon Shaqiri, wenn man die Statistiken sieht, vielleicht in Saudi-Arabien oder Dubai, und denkt so, boah, den müssen wir ja holen. Ob man sich da schon Gedanken gemacht hat und man hat effektiv schon über das Szenario nachgedacht, dass so etwas mal könnte passieren. Und das ist schon, auch das Gespräch mit dem Daniel Stucki ist schon, ja, die haben das im Griff. Ich weiß nicht, wie, ich glaube, es ist so mittelmäßig gut angekommen, ehrlicherweise, dass er über Alvin Sanchez geredet hat, aber er ist halt gefragt worden, im Welschen. Und ja, da wieder eine ehrliche Antwort, oder? Er sagt, nach seiner Verletzung könnte er einen guten nächsten Schritt machen, Zwischenschritt bei Basel.
Mhm. Aber was, 10 Millionen sind ausgerufen in Lausanne, oder?
Nein, das hat er gesagt, das sei ja dort mal in den Medien so geschrieben worden. Mhm. Es war mehr so, er hat gesagt, der FC Basel ginge nicht lohnmäßiges Risiko. Also auch wenn Champions League klappt in den Playoffs, tut man dann nicht noch kurzfristig irgendwelche Stars verpflichten, weil man das Lohngefüge auf keinen Fall in ein Risiko möchte gehen, dass man nächstes Jahr nicht europäisch ist. Und dann muss, das hat mir in den vergangenen Jahren, ist das ja mal passiert, dass man dann wie ein teures Kader hat, wenn man mal nicht auf Europa kommt. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, aber einer, der ja zwar mit Ablösesummen mich mehr könnte machen mit dem Champions League-Geld, aber das Lohngefühl jetzt wahrscheinlich nicht durcheinander bringen, wird komplett, ist Alvin Sanchez. Und dann hat er eben gesagt, sehr interessanter Spieler. Aber 10 Millionen Ablöse, ja, zu viel.
Ja, und das mit dem Transfer, also Lohngefühl nicht durcheinander bringen. Ich meine, selbst wenn ein ambitionierter Zweitbundesligist kommt und der FCB bezahlt, ja, das zahlen wir, hat er sein Lohngefühl durcheinander gebracht. Also der Lohnunterschied von der Schweiz durchschnittlicher Fußballer, oder, also, nicht, dass der Alvin Sanchez ein durchschnittlicher Fußballer ist, aber so, ist einfach schon so massiv gross, dass sobald du dort mitgehst, hast du eigentlich dein Lohngefüge schon.
Ja, wobei in Deutschland zahlst du 50% Steuern, da kannst du wahrscheinlich dann schon noch ein bisschen
etwas. Da kannst du ein bisschen dealen. Aber ich meine, ich weiss, wo der, ach, isländische Captain vom FCZ gegangen ist, und jetzt ist mir der Name entfallen, aber, der ist irgendwie zu, ach, ich heute und nehme, es ist grossartig. Die Stadt, wo so schrecklich schlimm tönt in der Nähe von Stuttgart, da hat die Lohn einfach verdoppelt. Mhm. Das ist nicht zu einem Spitzenteam in der zweiten Bundesliga gegangen. Also,
ja.
Wahnsinnig tolle Informationen. Ich übergebe wieder an die. Nein, was mich jetzt noch interessiert ist, ja, wenn sie jetzt rausfuhlen in der Champions League Quali, weißt, könnte es dann noch sein, dass es dann heisst, Ding, 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 alles muss raus, heute Sonderaktion, weißt, wenn es gerade so darum geht, wenn man dann noch Otele und Traoré noch beide hat, das ist nicht die
Idee. Es ist klar, dass man jetzt auch nur Spieler holt, Stand jetzt, wo könnt in der Startelf spielen auf europäischem Niveau.
Mhm.
Und ich meine, Europa League, und da hat Toni Stucki mich während dem Gespräch auch zu Recht korrigiert, also Europa League wartet dann auch grössere Namen, und es gibt auch, ich glaube, nur für die Playoffs gibt es 4,irgendetwas Millionen, und für die Euroleague-Gruppenphase gibt es schon mal Startkapital von nochmal 4 Millionen, also kommst du auch 8 über. Und dann hast du eben Gallifiori, habe ich vorher noch vergessen, in dieser Liste, die teuerste vor allem. Dann hast du noch all die Millionen, die sonst reinkommen, also müssen, die sind im Fall total entspannt. Das ist, ja.
Ja, oder dass es dann könnte sein, dass Spieler sagen, okay, ja, es ist doch nicht mehr so attraktiv. Ja,
Europa League ist ja.
Ist nicht Champions League.
Logisch ist nicht Champions League.
Es ist der Victor Paulsson, der zu Darmstadt gegangen ist.
Darmstadt, schön.
Ja.
Gut.
Ja, immerhin. Ja.
Nein, FCB top. IB, darf ich dann dir oder spätestens nächste Woche ins Trainingslager, um dort ein bisschen darüber berichten. Viel passiert ja dort aktuell nicht. Mhm. Gregory Wüthrich, Neuverpflichtung. Und ich mich dann gefragt habe, wenn jemand schon ein bisschen vermeintlich kaputte Knie hat, ist denn die richtige Entscheidung, zu einem Club mit Kunststrasse zu gehen?
Ja, das ist eine richtige Frage. Das ist auch das, was mir durch den Kopf gegangen ist. Grundsätzlich hätte ich jetzt gesagt, als Club wie IB, wenn der Gregory Wüthrich zurück in die Schweiz will kommen, sicher für beide Seiten nicht der falsche Ort. Aber das ist schon einfach durch den Kopf gegangen. Ja. Und ich hoffe, dass das nicht einen Einfluss hat. Ich weiss nicht, ob neu die Stellen sind, doch bei mir, also wenn ich auf Kunststraße shoote, ich kann nach 3 Tagen nicht mehr laufen mit meinen Knien. Aber ob es auf austrainierte Knie eine ähnliche Auswirkung hat, weiss ich nicht, ob es vor allem so Bänder, Fuß, Gelenk, ja.
Aber mir tut meistens alles weh. Ich kann heute Abend wieder auf Kunststraße, tut mir alles beim nächsten.
Bist du noch so jung?
Ja, aber, also ja. Vielleicht noch kurz, um nochmal einen Schwank nach Zürich zu machen. Ich habe vor, was ist es, etwa 10, 14 Tage mal bei uns im Chat hineingeschrieben, wildes Gerücht, der Miloš Malinović es gäbe Überlegungen offenbar, dass der Miloš Malinović seinen alten Schützling Tadic hole, so einen grossen Namen. 36, zuletzt Fenerbahce, man kennt sich auch sehr gut aus, also eben Berater gsi, Ajax und so.
Ist nicht der Dusan Tadic der Spieler gewesen, wo eigentlich der Miloš Malinović zusammen mit dem irgendwie in der Berater leider ganz auf gekommen ist, von den Clubs her?
Da kennst also du länger als ich.
Ja, nein, aber ich habe so das Gefühl, das ist so der grosse Name gewesen, wo wir, also sie haben sich, glaube ich, gegenseitig die Türen geöffnet. Ja. Also von dem her sicher sehr enge, fast wahrscheinlich noch enger wie mit dem Steven Zuber, habe ich das Gefühl.
Ja. Beziehung. Oder zumindest
oder gleich. Oder ähnlich eng, ja. Von dem her würde das Sinn machen, ja.
Würde Sinn machen. Ich gehe mal davon aus, also was habe ich das letzte Mal gesehen? Ich glaube, in Serbien, Schweiz-Serbien, Nations League ist er schon nicht mehr dabei gewesen, der Nazi. Ich das richtig in Erinnerung gehabt. Katar ist er sicher noch dabei gewesen. Kann ich jetzt zu wenig beurteilen, wie der sportlich noch unterwegs ist. Sicher ein grosser Name.
Ich habe eben noch gestaunt. Also, ich habe dann auch gedacht, 36 und so. Türkei ist jetzt schon eine Liga, wo so ein bisschen auf alte Spieler steht, oder, und sie noch mit viel Geld holt. Aber, und dann bin ich schnell geschaut, wie viel das er geshootet hat. Also, der hat 35 Einsätze gehabt, 11 Goal und 14 Assists.
Bei Fenerbahce.
Also, das ist, das würde ich sagen, spontan, das reicht für die Super League.
Absolut.
Aber wahrscheinlich mit einem Bein auf den Rücken gebunden.
Ja.
Also, weil ich habe dann gedacht, jo, da hätte er vielleicht noch so ein bisschen so ein paar. Also, seine Einsatzminuten sind schon runtergegangen. Er hat schon irgendwie 700 Minuten weniger gespielt als in der Saison vorher. Aber sein Output ist genau gleich geblieben, mit weniger Einsätzen gar noch. Also, und wenn der alte Kumpel sagt, ja gut, mache ich halt noch eine Saison am schönen Zürichsee. Und hilft dir, dass wir mal die Finalrunde erreichen. Und für die Liga wäre es natürlich Spektakel.
Ein grosser Name, ja. Vielleicht auch so ein Puzzleteil für, oder Steven Zuber reisst ja schon sehr viel mit den Jungen, du hast Krasniqi, Camberi, Brecher, die so Identifikationsfiguren sind für all die Jungen, die jetzt kommen. Und könnte ja dann nochmal einer sein, wo das ganze Konstrukt auch hilft, weiterentwickeln. Was ich noch gestutzt habe, Sauter, Innenverteidiger, der kommt von Bellinzona, ist ablösefrei gegangen beim FCZ. Es heisst, glaube ich, wenn ich das richtig habe, ja, sie haben ihm keinen Vertrag mitgegeben, dezumal. Aber eigentlich ist das ja, wenn man am Chilo Canepa glaubt, tot sind.
Aber er ist, glaube ich, nicht freiwillig ablösefrei gegangen.
Aber
ich glaube, man hätte ihm einfach gesagt, du, Ilan, wir sehen keine Zukunft für dich beim FCZ.
Ja, kann sein. Ja, aber man kann es natürlich so drehen. Also gut.
Ich glaube schon. Also man hat ja mit dem Team das ja probiert, was der FCZ viel probiert. Wenn es nicht direkt aufverlangt, dann lehnt man einen an Wiel aus. Mhm. Und das hat ja bei vielen Spielern super funktioniert. Und der FC Wiel, dann müsste man eigentlich auch mal irgendwie ein Kränzchen winden. Obwohl, der hat jetzt eine ganz wirre Geschichte, gell, mit einem Jubiläumsspiel gegen den FC St. Gallen, wo die Fans nicht schauen.
Ja.
Ich habe es noch nicht ganz begriffen, aber heute soll scheint bei uns die Geschichte, wo ich das dann auch begriff, die nicht aus Wiel kommt und nicht aus Gossau und nicht aus St. Gallen, dass das begriff. Also ganz wirr. Aber ich meine, was der FC Wiel ist ein kleinerer Club in der Schweiz, macht für die Ausbildung von jungen Schweizer Fußballern, ist eigentlich der FC Luzern von der Challenge League.
Ja.
Ist cool. Und genau das hat man da probiert und dann hat es aber nicht gelangt, oder? Und dann hat man ihn an Bellinzona abgegeben, meinte ich. Ja.
Was sind noch Clubs, wo man schon am meisten reden? Ich finde, St. Gallen finde ich noch spannend, nicht, weil es ein Gerücht gibt, dass der Köbels bei HSV auf dem Ding steht, weil das ist unrealistisch, HSV keine 6 Millionen oder was auch immer. Aber ist natürlich, wenn du eh schon kein Geld hast und dann tust du alles zusammensammeln, damit du den Daschner kannst holen für 650'000, was auch immer. Und der sich ein paar Tage später im Training so schwer verletzt, dass er mehrere Monate draußen ist, das ist ja eigentlich ein super geiles Szenario, oder?
Es ist so brutal, oder? Und das ist das, wo ja immer, wenn wir sagen, jo, der junge Spieler hat doch jetzt nochmal eine Saison bleiben und er hat aber ein Angebot, keine Ahnung, aus der Bundesliga oder weiß nicht was, zweite Mannschaft, Premier League, aber mit Idee, dass dann ein Spieler sich das eben auch überlegt, jo, wenn ich jetzt noch eine Saison bleibe und ich Rhythmuskreuzband oder Alvin Sanchez Fall, blöd gesagt, dass du dann sagst, ja nein, jetzt unterschreibe ich schon mal. Also dann habe ich wenigstens die Sicherheit. Das ist ja sein. Und jetzt bei St. Gallen ist wirklich, man hat sich so lange überlegt, ja komm, dann holen wir. Und aber nein, es ist zu teuer, dann ist man falsch. Und dann hat der Spieler hätte dann offensichtlich auch gesagt, ja nein, St. Gallen super und so. Und der hat am Schluss von der Saison ja wirklich tolle Auftritte gehabt. Und du stellst dir das dann schon in deine Gedanken, ja dann mit dem, dann bauen wir das so auf und so. Das ist wirklich brutal.
Ja.
Und ist St. Gallen jetzt nicht einfach nochmal 700'000 im Schubladli, was sie vorziehen können und sagen, also Lohn ist ja versichert, oder? Das ist nicht so das Problem, aber einfach das Geld, das sie jetzt ausgeben, um die Transferrechte zu erwerben, das ist jetzt halt blöd gesagt wie weg.
Mich nimmt es mega Wunder, was da passiert in den ersten Wochen. Weil von außen hat man so ein bisschen das Gefühl, ein Rumor, also man ist so, das Nicht-Erreichen der Championship Group ist wie nicht so aufgearbeitet worden. Es hat auch von Anfang an geheißen, Trainer ist kein Thema, Sportchef ist kein Thema, wir müssen es analysieren. Und Matthias Hüpp ist vorne angestanden. Man hat schon das Gefühl, das hat sich jetzt wie so ein bisschen, die Unzufriedenheit hat sich so ein bisschen weitergezogen, so im Umfeld vom Club, Sachen, die bis zu mir kommen. Und wenn jetzt das nicht so gut kommt oder auch die Verschiebung, die wir ja auch im Artikel gehabt haben, letzte Woche, so ein bisschen vom Französisch Sprechenden zu den Deutsch Sprechenden Spielern, die dann vielleicht Ergänzungsspieler waren in der zweiten Bundesliga, die jetzt kommen. Wenn das nicht funktioniert, dann wird es dann, glaube ich, schnell mal hektisch in der Ostschweiz.
Ich finde es mega spannend, wie das Publikum drauf ist. So, also, wo ja wahnsinnig, wo ja wirklich auch wie eine integraler Bestandteil ist von diesem Club, oder? Die können zwar nicht mitentscheiden, aber die tragen den Club finanziell. Und ich bekomme da wahnsinnig gegensätzliche, also ich kenne ja nicht Tausende von St. Gallen, aber es gibt die, die sehr kritisch sind, und dann gibt es die, die aber immer noch sagen, ja nein, das ist ein toller Club und schön sind wir der ruhige Club und wir machen das, also weißt du so, wir sind nicht die, die hire and fire und so. Also es ist noch nicht, ich glaube, auf der Barrikade mit den Mistgabeln ist man noch nicht. Aber wenn es dann der Start in die Hose geht. Und nachher eben, wenn du sagst, man baut aber das Team um gleichzeitig. Und man macht das ja schon für den, also sie werden nicht sagen, man macht es für den Trainer. Aber es ist ja klar, wenn er nicht Französisch kann und man holt statt Französisch sprechende Leute aus Deutschland, ist ja klar, wieso dass das jemand passiert. Und du baust dir dann ja auch wie eine Klumpenrisikhöhle langsam mit der Zeit auf. Und wenn du dann am Schluss dann merkst, okay, jetzt ist vielleicht doch der Trainer der dann muss gehen, dann hockst du dann halt trotzdem wieder mit einem Team da, wo vielleicht gar nicht so aufgebaut ist, wie du dir das als Club vorgestellt hast. Aber
ja, ich verstanden. Aber, also, aber dann nehme ich dann wie Wunder, was passiert, oder? Wer ist denn nachher, weißt du, ist dann wie der Trainer, wo dem ja eben die Struktur jetzt so ein bisschen angepasst ist? Ist denn der wieder die schwächste Position? Oder tut man an Matthias Hüpp ein bisschen ankreiden, dass er ja ein funktionierendes System mit Alain Sutter ja, aufgelöst hat, sagen wir mal, und seitdem ist es nicht besser geworden, dass er jetzt für das Verantwortung muss beziehen, oder auch, dass seit dem Alain Sutter nicht besser geworden ist, dann vielleicht der Sportchef in den Fokus kriegt. Aber es geht ja dann auch mal schnell mit so Personalien. Gerade in so einem emotionalen Umfeld wie St. Gallen, wenn es dann mal brodert, habe ich das Gefühl, dann kann dann, ja.
Ja, wobei so emotional ist, also die Emotionen sind da, das ist das, was sie verkaufen, das ist das, was sie Geld mit ihnen nehmen, aber so schnell haben sie ja in allem bis jetzt nicht reagiert. Also klar, das Triumvirat, Hüppi, Zeidler, Sutter, das ist auseinandergefallen, aber ja nicht explosionsartig in einem grossen Chatterbang, sondern es ist so nacheinander gegangen. Ich meine, ein emotional geführter Club hat die...
Ich meine, von außerhalb emotional.
Ja, ja, klar, aber das ist ja wie ein Talk, der ist... Ein emotionaler Club oder hat ja der Trainer wahrscheinlich letzte Saison nach dem Verpassen von der Finalrunde gewechselt und hat gesagt, okay, wir haben es probiert, hat nicht geklappt, ja. Schade.
Patrick Kramer kommt.
Zum Beispiel, ja. Genau. Oder man läutet mal Moos Fischer an, wo jetzt, glaube ich, endlich der Vertrag ausgelaufen ist. Und, also endlich, nicht dass mir das freut für ihn, aber wo jetzt vielleicht wieder mal einen
Job ablösefrei wäre.
Ablösefrei wäre und vielleicht mal einen Job
vielleicht. Sucht. Das der bei GC, wo noch?
Ja, ja.
Karl Sutter.
Ja.
Wie siehst du die Entwicklung bei Luzern?
Ich bin komplett wirklich aufgesogen worden in den letzten Tagen von der Frauen-Euro. Das musst du mir erklären, wie sich das Bild
Luzern entwickelt. Es tut sich ja wie noch nicht so viel, oder? Also beim Stankovic ist ja wie klar gewesen, das hat man ja gewusst, dass Luzern zieht eine Klausel, Inter zieht die andere Klausel und jetzt ist der dann irgendwann bei Brügge.
Ich finde das so lustig, das gibt es, glaube ich, ich weiß nicht, ob es das noch bei anderen Clubs gibt, aber ich glaube, das machen nur italienische Clubs, oder?
Real Madrid hat sehr erfolgreich Cavachal, Leverkusen, Hakimi, Dortmund hat immer so eine
Rückkaufklausel geschafft. Okay, ja. Das ist, das finde ich wirklich faszinierend. Es freut mich für Luzern, dass sie weil man ja immer bei diesen Leihgeschäften das Gefühl hat, ja, der Club natürlich hat jetzt eine tolle Saison gehabt von diesem Spieler, das ist auch etwas wert, aber sonst hat er eigentlich nichts davon. Und dass sie das jetzt immerhin so ausgedealt haben, dass sie zumindest können so mit, es ist ja fast ein bisschen wie bei Monopoly, oder? Irgendwie, so, ich komme jetzt da drauf, und dann, aber du kommst da drauf, dann gehst du wieder zurück. Dass sie wenigstens etwas daraus rausholen, ja. Das freut mich für den Club. Und die brauchen das Geld ja dringend dort.
Und ich glaube auch da wieder, der FC Luzern fängt sich ja schon auch, also international wird man das ja schon merken, dass jetzt ein Yashari einen sehr guten kurzen Weg gemacht hat, Stankovic einen sehr guten Entwicklungsweg innerhalb von einer Saison. Ganz viele andere Junge, die eine Chance bekommen, die werden das ja schon auch merken. Das ist ein guter Ausbildungsverein, da können wir vielleicht auch mal ein gutes Talent hingeben, wo dann eben so einen Deal kannst machen.
Absolut. Ich finde, es ist noch spannend, dass der verstopfte Weg zum wirklichen Fußballprofi in Italien jetzt dazu führt, dass immer mehr junge, also italienische U-Nationalspieler irgendwie in die Schweiz kommen.
Ja.
Zum Teil auch dauerhaft, oder? Also der FCZ hat dort angefangen mit einem kleinen Willi Willi. Und das hat ja super geklappt. Und das scheint jetzt in Italien das Beispiel, ich nehme an, dass der Njonto für ganz viele italienische Berater auch ein bisschen so ein Vorbild ist. Man sagt, okay, ich habe einen 18-Jährigen, der ist zwar U18-Nationalspieler, aber es geht nicht vorwärts beim italienischen Club, weil man shootet lieber mit 40-Jährigen, bis nicht die Luft ausgeht im Champions-League-Final, suche ich mal einen Ausweg. Und das könnte für Schweizer Clubs schon spannend werden, weil das sind halt toll ausgebildete Fußballer im Schnitt.
Ja. Was ich mir aber ein bisschen Sorgen mache, ist der Sturm. Also ja. Wir haben am Wochenende geschrieben, Thibaut Klitsche vor dem Absprung. Lars Villiger auch verletzt, länger weg. Ja. Teddy Oku steht offenbar auch vor einem Wechsel, gibt es Gerüchte. Eben Stankovic hat man schon abgegeben. Rudani ist ja auch noch ausgelehnt gewesen. Ist jetzt, glaube ich, bei Sion auf dem Zettel. Ist ja doch sehr viel Qualität im Vergleich zu der letzten Saison, die man dann verliert.
Ja, und das ist für Schweizer Clubs immer das Schwierigste, sind die teuersten Spieler, und dort Leute zu finden, ist einfach wahnsinnig schwierig.
Ja.
Und dann kommt noch dazu, dass der Trainer öffentlich eigentlich zugegeben hat, dass er in der Sommerpause offen gewesen wäre zum Gehen, dass er in Gespräch gewesen ist, und jetzt bleibt er. Und ja,
hat es ja schon mal gegeben, oder? Was hat mit Nürnberg geflirtet?
Ja, vielleicht kommt das auch alles ja. Super. Aber irgendwie ist es ja so, Trainer, die lange gut bleiben, ist immer die Frage, nutzt es sich irgendwann einmal ab oder haben die Spieler einfach plötzlich haben sie genug gefunden oder so. Ich hoffe nicht, dass es so ist. Ich glaube auch, dass der Mario Frick als Typ genug interessant, spannend und menschlich fähig ist, um mit den Spielern so umzugehen, dass sie noch weiter mit ihm gehen. Aber ja, wenn es dann nicht läuft, ob dann irgendjemand sagt, ja, der hätte ja eh schon weggewählt und so. Aber gut. Also für die Liga freut es mich eigentlich, dass der Mario Frick jetzt nochmal eine Saison bleibt.
Ja. Wenn wir so bei dem Thema sind, du hast ja durchaus auch mal vielleicht ein Basel-Training, glaube ich, gesehen im letzten Jahr.
Mhm.
Junior C, Gauto, Andrin Hunziker und Böne. So vier Talente, wo man eigentlich schon länger erwartet, dass die jetzt mal einen neuen Sprung machen. Haben alle, glaube ich, das Potenzial für mehr als nur einen mittelmäßigen Superleague-Spieler? Sagt man. Ich kann es nicht beurteilen. Und gleichzeitig höre ich aus Basel noch keinen einzigen Anruf von anderen Superleague-Clubs für eine mögliche Leihe. Das verstehe ich dann wiederum wie nicht so. Weißt du, gerade all die Clubs haben ja all kein Geld, außer Basel und IB und Sion.
Genau. ja, also ich weiss nur, Junior C ist auch länger verletzt gewesen. Und da haben sie aber in Basel immer gesagt, wenn der nur nicht verletzt wäre und so, dass der hat man das Gefühl gehabt, der ist eigentlich ganz nah dran, aber ist jetzt klar, dass jetzt ist natürlich vorne dicht gepackt, oder? Die Konkurrenz ist mega gross. War sicher ein spannender Spieler. Romeo Böhne hat ja auch schon ein paar Matches gemacht, am Anfang mal geshootet, dann ist er dann aber plötzlich relativ schnell verschwunden. Gauto ist so ein Spezialfall, also für wahnsinnig viel Geld geholt und dann irgendwie in ein dysfunktionales Team reingekommen, von einem anderen Kontinent, sich irgendwie nicht können einbringen, weiss ich nicht, wie er von der Persönlichkeitsstruktur her funktioniert. Und der andere in Hunziker, ja, wo man eigentlich weiss, also das müssten eigentlich die anderen Clubs wissen, wie der shootet, oder der ist ja bekannt.
Ja.
Ich habe es einfach lustig gefunden, dass du da ein Stucki das Gefühl, also auf den Anruf wartet. Ich meine, die grossen Clubs in England und so, die haben schon ganze Abteilungen, die nur damit beschäftigt sind, ihre Spieler zu verlehnen, weil genau das Problem ist. Also die müssen Clubs finden, die passen. Es muss ja nicht einfach einen anrufen, sondern es müsste ja auch noch einer sein, der so shootet, dass du das Gefühl hast, der Spieler kann dort profitieren, oder im besten Fall.
Ja, klar.
Also vielleicht müsst ihr, ich meine, das wird er machen, wir müssen vielleicht mal selber das Telefon in die Hand nehmen oder vielleicht
ja.
Das Berater von den Spielern. Ja. Und, aber es ist ja immer noch, der ganze Transfermarkt ist ja wahnsinnig langsam, oder? Also es läuft halt nicht wahnsinnig viel. Und häufig sind es dann ja dann trotzdem die Spieler, wo du dir dann nicht die Mannschaft drumherum aufbaust, sondern du hast dann noch ein Loch und du merkst, nein, ich kann sie doch nicht füllen mit dem Spieler, wo mir jetzt hätte hinwarten und jetzt trotzdem nach Ungarn wechselt oder ich weiss doch auch nicht was, und dann hole ich dann halt den jungen Schweizer zu Ausleihe. Aber es ist gut, dass wir es hier da deponiert haben. Es hören ja viele Leute aus dem Schweizer Berufsfußball zu. Die haben die Nummer von Daniel Stucki und sonst schreiben uns.
Vielleicht noch ganz kurz Frage, weil ich vorher Sion gesagt habe. Rajoppi im Goal, eben Rudani gibt es zumindest Gerüchte. Dann haben wir den Vinzli Botelli, Gladbach, der ja jetzt auch so ein bisschen als Schweizer U-Stürmer-Talent jetzt jahrelang immer geholfen hat. Lukimbia ist noch, also die haben etwas vor. Im Wallis, habe ich das Gefühl.
Ja gut, das haben sie im Wallis immer, oder? Eigentlich.
Ja, aber eben, man hat ja so das Gefühl, die Schweizer Liga, außer die zwei oben, sind alle pleite. Lugano gehört vielleicht noch dazu. Sind alle pleite, können nichts machen und warten einfach darauf, bis alle anderen ihre Wechsel gemacht haben, dass dann irgendwann mal noch etwas runtergeht in die Super League.
Ja, und Sion ist schon immer anders gewesen. Sion hat schon immer anders funktioniert. Sion hat schon immer das Kesselchen gehabt von Christian Constantin. Und das Einzige, was man ja immer gehofft hat, ist, dass er einmal die Fähigkeit erlangt. Also, Fußball sieht er ja, oder? Aber er hat ja dann immer sich in irgendwelche, also da ist er türkischen oder italienischen Fußballclubbesitzer. Er verliebt sich dann in grossen Namen und dort haut er Geld raus, als gäbe es kein Morgen mehr. Und man hat immer gedacht, ja, aber wenn du das Geld ein bisschen gleichmässiger würdest verteilen in ein funktionierendes Kader, vielleicht könnte etwas funktionieren. Ja. Und ich glaube, das hat er schon mit dem Abstieg, die Lehre haben sie schon ein bisschen gezogen im Wallis. Und sie sind Aufsteiger gewesen. Und dass er jetzt auch den Didier Tolo nicht rausgestuhlt hat.
Ist
absolut, ich habe das so im, das mit dem Alex Reis immer dort hinten gehockt, haben wir noch ins grosse Studio dürfen.
Ja.
Habe ich gesagt, ich bin überzeugt, dass er entlohnt wird, weil eben das Interview, wo er eine halbe Stunde lang erklärt, was der Didier Tolo alles falsch gemacht hat, was er ihm aber schon vorausgesagt hat, dass es wird falsch sein, wenn er es so macht. Und er behaltet ihn trotzdem. Das finde ich, ja, also ich bin immer gern in das Tourbillon gegangen, wenn du eine Mannschaft siehst, wo du das Gefühl gehabt hast, die haben dann so eine, lange der Club so eine Identität gehabt. Im Tourbillon hat es brennt, es ist immer ein bisschen aggressiver gewesen, der Rasen ist immer ein bisschen höher gewesen, haben wir das Gefühl gehabt, die Leute sind immer ein bisschen, ja, es ist einfach, dort ist etwas gelaufen. Also, und das hat es ein bisschen verloren, also hat es verloren. Und wenn sie das wieder anbekommen, ist doch das super.
Absolut.
Und jetzt habe ich das Gefühl, sie haben auch, in der Abwehr haben sie doch auch jemanden geholt, oder? Ganz am Anfang haben sie einen Abwehrspieler geholt. Ich und Name heute, ich lasse es einfach aus, um den Abgang von Joel Schmidt zu kompensieren. Das war eigentlich, glaube ich, so der erste Transfer, den sie gemacht haben. Ich glaube, der einzige, der fix war, irgendwie vor 2 oder 3 Wochen in der ganzen Liga. Ja, genau.
Technik Riese, ja.
Ja, also es dunkelt mir alles einigermaßen auf dem Papier Sinn zu machen, was sie im Moment gerade probieren.
Ja.
Und ich meine, Rajoppi zu Fayulu, das ist also ein grosser Schritt vorwärts. Und da holst du ein paar Punkte mehr. Weil Timothy Fayulu habe ich immer gefunden, das Goal hat mir zu gross gewirkt, wenn er drinnen gestanden ist. Man hat nicht so genau, also, meh. Ich hätte keinen Ball rein gemacht. Ich hätte keinen Ball rein gemacht, aber ich glaube, für die Gegner hat das Goal grösser ausgesehen als bei anderen Goalie.
Ja.
Und mit Rajoppi ist es etwas ganz anderes.
Rajoppi, vor allem jetzt nach ein bisschen unglücklicher Zeit in Hall und bei IB und Köln ausgelehnt zuletzt, der ist wahrscheinlich jetzt mit 26 Jahren heiss, um sich nochmal beweisen, oder?
Ja,
eigentlich hat das so ein krasses Talent. Es ist, weiss ich schon was alles gehandelt wurde zwischenzeitlich. Und ja.
Und er ist ein super spektakulärer Goalie. Und ist mit den Füßen super. Auch wenn er bei IBE dann die Fehler drin hatte. Aber die Fehler kannst du nur drin haben.
Ja,
wenn
bei Holly ja leider auch, gerade im ersten Spiel, glaube ich.
Ja, also gut. Vielleicht, also es wird etwas passieren.
Wie kommen wir jetzt von Sion noch zu der Club-WM?
Ja. Einfach so.
Sion hat mehr Fans im Stadion als Club.
Mit dem Flugi.
Mit dem Flugi. Du hast ja schon angekündigt, dass der Event in 4 Jahren nicht mehr gibt. Ich würde mal sagen, Gianni Infantino und Co. haben da eine andere Meinung. Die finden das immer noch sehr, sehr toll. Jetzt war ja, glaube ich, einmal ein Stadion wirklich voll gewesen, oder zweimal bei Bayern, PSG und Real Madrid gegen BVB.
An der Börse würde man sagen, es hat eine leichte Kurskorrektur gegeben über den Ticketpreis, was von 74 Dollar auf 13.
Ja, so. Und ich habe auch irgendwo, hänge mich nicht auf an diesen Zahlen, ich habe jetzt für das Halbfinale, wo jetzt kommt, glaube ich, von 132 auf 7 oder irgendwie so etwas. Okay.
Die Tickets sind auf jeden Fall deutlich billiger als die schon sehr, sehr familienfreundliche Preise von der Euro, die im Moment in der Schweiz stattfindet.
Muss man, ich habe die These aufgestellt, es findet vor allem auch im falschen Land. Weißt du, neben allen
absolut im falschen
viel
Land.
Belastung und so. Natürlich. Amerika ist einfach kein Fußballvolk. Die möchten Pausen haben, wo sie Popcorn holen und Klasse und ein bisschen rumlaufen. Es war ja immer das Geläuf bei diesen Nazi-Spielen im Stadion. Und du siehst einfach, du findest Frauen in Füllstadien 100-mal bessere Stimmungen als bei der klar, außer Pokerspiel jetzt vielleicht mal ausgenommen.
Ja, also die lateinamerikanischen Clubs haben schon Stimmung ins Stadion gebracht.
Ja, aber ich finde das Erlebnis, also es ist mehr, was du bei der Frauen-EM im Fernsehen jetzt siehst, ist mehr Fußball als Produkt, als das, was ich bei der Sohn und der Club-EM gesehen habe. Aber es hat natürlich coole Spiele gegeben, also PSG Bayern habe ich sehr intensiv verfolgt, bevor ich dann zu Holland oder Niederlande, England geswitcht bin. Nein, England-Frankreich oder EM. Fluminense Al-Hilal bin ich leider eingeschlafen. Palmeiras, Chelsea habe ich dann leider schon geschlafen. Aber Real Madrid und Dortmund ist ja dann auch noch irgendwie, ja, es ist nicht so, die erste Halbzeit ist sehr, irgendwie nicht so das Spektakel gewesen. Aber was ich dich auch fragen wollte. Borussia Dortmund und Bayern München sind beide raus. Und beide haben jetzt Spiel gehabt. Ich glaube, Dortmund hat gegen Ulsan, Monterrey,
gegen Mamelodi Sundowns. Ich weiß es nicht.
Und ja, der Club wird jetzt gerade.
Mamelodi Sundowns.
Mhm. Und für das kommen irgendwie 50 plus Millionen über.
45, laut Süddeutscher Zeitung.
Ja, fast das Gleiche. Aber ja, ist das nicht. Also
wenig.
In Deutschland. Ist das nicht wenig?
Ja, für Bayern München musst du.
Das ist noch lustig aufs Handy.
Nein, für Bayern München musst du die Frage stellen. Sie bekommen 60 Millionen Euro. Ist das nicht ein bisschen zu wenig, um den Jamal Musiala zu ersetzen?
Ja, und der Stanisic hat sich ja auch noch verletzt. Ich weiß nicht, wie lange es der ausfällt, aber hat ja müssen. Ja.
Ja.
Also für Bayern hat sich der Trip nicht gelohnt.
Nein.
Für die wäre es jetzt teurer, aber ich meine, es kann ja auch sonst in einem Vorbereitungsspiel rein theoretisch passieren. Aber also in Deutschland habe ich dann schon sehr viele so Fans und Reaktionen gesehen, die so gefunden haben, ist das nicht, also für so 4 Scheissspiele kommst du dann so viel Geld über, wo du dann zuhause kannst die Liga
mit Geld zuschiessen.
Ja.
Ja. Ja, aber das haben wir ja vor dem Turnier schon gesagt. Das haben wir ja gewusst in dem Moment, wo sie die Preissumme von 1 Milliarde, die dann auch noch ungerecht verteilt wird unter den Teilnehmern, innerhalb von Europa ja auch nochmal ungerecht verteilt wird. Es ist nicht nur so, dass die Europäer grundsätzlich mehr bekommen als alle anderen auf der Welt, sondern die grossen Europäer bekommen auch noch viel mehr als die kleinen Europäer. Also es ist einfach alles, was die UEFA halt auch schon macht und damit der europäische Clubfußball zu einer größtenteils extrem voraussehbar. Also die sagen wir es so, die FIFA und UEFA, also die beiden wichtigsten Verbände, die sich um das Spiel sorgen oder for the good of the game, machen alles, damit eine von den unvorhersehbarsten Sportarten, die es gibt auf dieser Welt, und das ist der grosse Vorteil, den Fußball gegenüber fast allen anderen Sportarten hat. Er ist extrem unvorhersehbar, weil er so chaotisch ist, um den berechenbar zu machen. Sie machen alles dafür. Also sie nehmen ganz viel Geld und schauen, dass es ja nicht allzu spannend wird.
Mhm.
So. Und irgendwann einmal ist es dann vielleicht so weit, dass es dann noch 4 Mannschaften weltweit irgendwie so. Aber ich meine, es hat sicher coole Matches gegeben. Am Anfang habe die Match geschaut. Ich habe dann einfach gemerkt, das haben wir wirklich dann nicht mehr. Also, was ist jetzt Ulsan gegen Dingsenbumsen und Ajo Welle von der eigentlich noch coolen Brasilianer shootet jetzt gegen Wern, dann sind noch 2 Brasilianer gegeneinander gewesen. Und die letzten Match, ich habe nicht mal mehr das Resultat nachgeschaut. Ich habe gesehen, dass also der Donnarumma gegen Musiala, wo man auch noch schnell sagen darf, wer bägt am leutesten in Deutschland?
Der Manuel Neuer, Kamikaze.
Also, Manuel, hast du mal noch mal das Video angeschaut, 2014, du im WM-Finale gegen den Gonzalo Higuain?
Kein Fall gewesen.
Einfach mal kurz so, ja, das ist rücksichtslos. Ja. Also, ich finde jetzt wirklich, also, es sieht brutal aus. Und ich glaube, der Donnarumma wäre am liebsten gerade einfach daheim gefahren. So man muss ja der Goalie halt einfach drin.
Vielleicht schnell zur Erklärung, weil vielleicht ja nur 5% von uns nicht.
Man kann es ja auch alles gratis schauen. Also.
Genau. Zweikampf, ja, kurz vor der Outlinie, relativ weit weg vom Goal. Mendes, glaube ich, Paris Superstar-Verteidiger, einer meiner absoluten Lieblingsverteidiger aktuell, gegen Jamal Musiala und der Donnarumma, wo ja doch einiges an Masse mitbringt, kommt dort mit sehr viel Tempo reinzichten, holt den Ball so von der Seite, aber durch den Kontakt mit dem Jamal Musiala gibt es halt auch einen Wadenbeinbruch.
Was?
Und glaube mit dem Knöchel ist auch dislocated. Ich weiß gar nicht, was das auf Deutsch
Ausgerankt.
Sicher auch Bänder in Mitleidenschaft. Es hat auch wirklich, es ist einer von den Verletzungen gewesen, wo dann in der Wiederholung sieht, wie dann das Ding so runterhängt, wo wirklich gar nicht schön ist. Und das Spiel ist kurz weitergegangen. Und dann ist wieder Donnarumma darauf aufmerksam gemacht worden, der Goalie von PSG, dass das faul ist und wie Jamal, glaube ich, auch geschrien hat und dann gar alle Spieler zu ihnen gekommen sind. Und da war wirklich ein Häufchen Elend gewesen, ein paar Minuten. Also der ist ja nicht mehr bei sich. Ich glaube, jetzt auch keine Show gewesen. Also Tränen in den Augen. Und der Manuel Neuer stand nach dem Spiel an und sagt so, ja, ich hätte ihm noch müssen sagen, er soll sich jetzt bei ihm abklatschen und das sage ja alles ein bisschen und zu viel Risiko und die Italiener sagen ja ein bisschen emotional und so. Also ich finde dann schon, ich glaube, es war einfach ein Unfall gewesen. Ich würde wirklich dem keinerlei böse Absicht und er spielt ja noch den Ball.
Ja,
also er hat ja den Ball.
Es ist kein Battiston-Moment gewesen, oder?
Mhm.
Wo der Goalie irgendwie mit gestreckten Beinen auf Kopfhöhe in einem in Brustkasten, oder das hat
ja,
in Brustkasten, nicht in Kopfhöhe, also reingumpt. Ja, das gibt's halt wirklich so. Weil der Goalie muss auch so reingehen und damit rechnen, dass er den Fuß vom Gegner am Kopf hat, wenn er so reingeht. Es ist uhuere brutal. Aber ich habe es ganz kurz und dann habe ich es nie mehr angeschaut, weil es ist wirklich heftig. Ja, dass man jetzt Donnarumma grosse Vorwürfe macht. Der Süddeutsche hat geschrieben, mit der Grazie eines Grizzlybärs sei er eingestiegen. Ja, das ist halt so, ja. Und das ist halt der, wie viel 100 Kilo wird er haben?
Der wird
10,
massiv
oder?
Zahlt dafür, dass er die Ball hebt.
Ja.
Und er hat das jetzt einfach dort gemacht. Also eben, er ist nicht... Ja, es ist wirklich einfach ein Unfall. Ich glaube, wenn Manuel Neuer sich da nochmal in sich geht und vielleicht auch die Emotionen, weil halt einer von den besten Spielern von seinem Team jetzt mehrere Monate ausfällt, der Frust wegfällt, wird er da zu. Also Max Eberl hat ja das dann zwar auch noch gesagt als Sportchef, aber ja. Bayern ist ein Riesenproblem aktuell.
Ja, jetzt haben sie den Wert. Ja. Sozusagen, der Wirt ist nicht gekommen, weil sein Team um den Musiala aufbauen wollen. Der Wirt, mhm, weil er das Gefühl hat, ja, wo schaut ich denn? Und jetzt ist der Musiala schon wieder verletzt. Das ist, ja.
Leroy Sané ist gegangen, wo man jetzt ja vielleicht dann unter diesen Umständen auch eher behalten hat. Oder nochmal, was sind es, 2 Millionen Lohn pro Jahr mitgegeben hat. Ja. Thomas Müller fällt weg. Gnabry weit, weit weg von seiner Bestform. Nach dem Harry Kane kommt jetzt auch nicht wahnsinnig viel noch als Stürmer. Den Nico Williams haben sie jetzt auch nicht bekommen, wo sie wollen. Luis Diaz ist jetzt, glaube ich, das heisseste Thema bei Liverpool. Aber also die Aussendarstellung in diesem Transferding, Woltemar, den habe ich ja mit dem Baikal letzte Woche diskutiert, ist jetzt auch irgendwie schon wieder nicht mehr so möglich. Aussendarstellung überhaupt nicht Bayern-like und jetzt kommt das Verletzungspech dazu.
Ja. Und ja. Bei Woltemar, der kann jetzt eigentlich so Stuttgart so auf dem...
Ja, nochmal 10 Millionen mehr fordern.
So aufschieben, ja. Oder? Ja. Was ich vorher mir schnell eingelesen habe, Pascal Gross von Borussia Dortmund hat sich nach dem Out auch noch schnell geäussert und hat gesagt, das ist sehr schön. Die einzige Gemeinsamkeit von der Rasenfläche, die er geshootet hat in den USA, sei die Farbe grün gewesen.
Ja.
Und sonst sei es eigentlich überall komplett anders gesehen. Ja. Und das heißt, also, glaube ich nicht, dass das in vielen anderen Sportarten gäbe. Ich habe dann gedacht, ja, Skifahren wahrscheinlich noch oder so. Aber das ist doch auch so etwas, oder, zu diesem Turnier. Eben, man muss in die USA gehen und nachher wissen sie aber dann nicht einmal, legen sie irgendetwas über einen Plastikrasen drüber und ist ja dann schon gut. Und sind auch die besten Spieler von der Welt. Also, darum sind sie auch coole Match. Also, wenn ich so das Resultat sehe und lese immer verrückt und so denke, ja, gut, die shooten, sind die besten Spieler von der Welt und die shooten tatsächlich guten Fußball, ja. Aber dass man sich dann Mühe gibt, denen irgendwie das anzustellen, was sie eigentlich müssten haben, damit das Verletzungsrisiko nicht steigt, das macht man dann irgendwie nicht, weil es ist irgendwie wichtiger, dass man einfach den Deal mit Saudi-Arabien hat. Das ist, bah.
Ja, aber also so ich gehe mal davon aus, die haben schon so eine Rasen-Taskforce, wo dann irgendwann im letzten November, wo dann die Stadien mal fix gewesen sind, weil ja noch ganz viel überraschenderweise ganz viele Konzerte in den USA-Arenen auch noch stattfindet, wo dann irgendwie gesagt haben, wir brauchen überall den gleichen Rasen, welche nehmen wir, das, dies, so und so, aber also in Amerika haben sie einfach keinen Fußball raus und denken, shit, was ist denn das für eine Sportart?
Ich weiss es nicht. Aber gut, also du wirst es weiter schauen, du wirst mich auf dem Laufenden halten.
Morgen geht es weiter, Fluminense, gegen Chelsea und Mittwoch als Einwärmen aufs Nazi-Spiel Real Madrid gegen Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, wo doch auch an der Club-BM wieder beweist, sie sind aktuell schon das beste Team auf der Welt.
Ich hatte
von hinten bis vorne.
Den ersten Match von ihnen habe ich gesehen. Und das war super gesehen, auch wenn sie nur halb so schnell gespielt haben, wie im Champions League.
Naja, in der Breite und alles. Es ist, PSG ist crazy. PSG ist wirklich, wirklich crazy. Die wird das Ding gewinnen. Damit Saudis nach Katar Geld überweisen.
Und was ich schon auch mega spannend finde, ist dann, wie alle die Clubs, die jetzt hier mitgeshootet haben, und vor allem die, die mindestens bis ins Viertelfinale gekommen sind, wie die in die Liga starten.
Ja. Ja. Also bei den Bayern habe ich jetzt heute gelesen, geht es los am 16. August, glaube ich, am Sonntag. Ich glaube sogar Supercup gegen Stuttgart. Und die haben jetzt aber 3 Wochen Ferien. Also so eine richtige Vorbereitung, ich weiß jetzt nicht, ob man das schon gesteuert hat, dass jetzt das eigentlich schon wieder Teil war von der Vorbereitung und man sieht jetzt 3 Wochen Pause und dann geht es, dass man den Plan irgendwie angepasst hat. Weil normalerweise ist ja dann das nicht eine richtige Vorbereitung, oder?
Nein, also der, ich heute Namen, der Bayern-Trainer, der unbekannte.
Vincent Kompany.
Genau, der Vincent Kompany hat ja gesagt, eigentlich sei das mega toll, die Club-WM, sei es ein bisschen wie mit einem Nationalteam unterwegs zu sein. Also er hat da sehr können an Details eigentlich arbeiten, weil das ist einfach so ein Gruppenreisli und man ist immer zusammen und so. Es gäbe nur ein Problem, er könnte sich eigentlich alle die Medizin vorbereiten, also die Physio Bericht, Medizinbericht und Aufbaubericht von seiner Abteilung, die fürs Physische zuständig ist, die können eigentlich alle in Tonnen treten. Weil es gäbe halt keine Saisonvorbereitung. Ja. Also alles das, was man normalerweise macht, zum Berat sein für die Saison, können halt jetzt einfach streichen. Also sie haben jetzt schön am Spielerischen so können arbeiten. Jetzt haben sie halt ihren Superstar nicht und keine Vorbereitung. Also physisch.
Ich bin sehr gespannt. Gross hat auch gesagt, ein ehrliches Gefühl, in dieser schwierigen Saison, die sich Dortmund ja befunden hat, mit zum Teil ganz tiefen oder ja emotional sehr negativ war, ist viel um den Club, hat man, glaube ich, innerhalb vom Team, durch das, dass man jetzt so zusammen war und das ja auch, ich glaube, schon eine gewisse Lockerheit genommen hat, mit ein bisschen an den Strand und die einen sind ins Disney World und ein bisschen in New York shoppen und so, dass man da schon auch ein bisschen am Team hat können arbeiten. Also ja, ich bin auch, wie du, mega gespannt, was jetzt da. Dann haben sie 2 Spieltage, dann geht die WM-Quali los. Was ist das für eine Vorbereitung, oder? Also.
Ja, und was ich auch noch interessant gefunden habe, war, Spieler haben gesagt, ja, also 5 Wochen Familie einfach nicht gesehen. Also Kinder irgendwie 3 Tage in den letzten 5 Wochen, das ist ja auch, also für gewisse ist das vielleicht sehr okay und andere sind einfach wahnsinnig in ihrer Familie drin und also.
Gut, dort ist es, glaube ich, also jetzt nicht so streng gewesen wie an WMs. Also, Manu Akanji hat zumindest gesagt, dass.
Wahrscheinlich haben die Clubs auch unterschiedlich irgendwie.
Dass dort Familie macht. Dabei war, ja.
Ja. Ja, gut.
Ja, es wird spannend bleiben. Oder auch nicht. PSG gewinnt das Ding. PSG Fluminense ist final.
Okay, cool. Ja. Vielleicht schalte ich dann wieder ein.
Hast du nicht am Sonntag irgendwie.
Ah, doch, am Sonntag habe ich einen Match.
Ja. Sonntag 13. Könnte.
Weiß ich nicht. Nein. So weit geplant habe ich noch nicht.
Schweiz Viertelfinale wäre, glaube ich, am Freitag. Ja. Anyways, danke vielmals fürs Zuhören. Danke vielmals, dass du da heute aufgestanden bist und dich nach Zürich gekämpft hast.
Genau. Jetzt ist 2:30 am Mittag. Also ich habe mich aufgestanden.
Ja, aber also du hast ja doch sehr, wie auch unsere Gespändli, wo bei der Frauen-Nazi dabei sind, sehr, 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 sehr viele Stunden in den letzten Tagen und Wochen abgespult. Und nächste Woche bist du wieder dabei, gell? Können wir auf dich zählen?
Wenn du mich nimmst, ja.
Ja, unbedingt.
Ja, cool.
Unbedingt. Ich hoffe, du nimmst mich auch. Und wenn ihr Feedback habt, forza@blick.ch für Rückmeldungen. Vielleicht auch mal noch, wenn es jetzt noch nicht gerade die Saison startet und so viel Aktuelles eigentlich passiert, wenn ihr ein Thema habt, wo wir nächste Woche irgendwie anpacken Super League Wünsche haben, etwas analysieren. Vielleicht nicht nur redet doch mal über Servette ein bisschen mehr, sondern etwas Konkretes. Und sonst Feedback, positiv wie negativ, Hauptsache konstruktiv, gern via Mail. Und lasst uns ein Rating da für, auf den Podcast-Plattformen. Das hilft uns auch sehr für die Visibilität. Gibt es noch irgendetwas zu sagen?
Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Tschüss zusammen.